Guten Morgen. Wir haben von der großen Liebe Gottes gesungen. Und das ist gut so, dass wir wissen, Gottes Liebe ist tatsächlich unendlich groß. Größer als alles, was wir Menschen vollbringen können. Es wird umso wichtiger in einer Zeit, in der in sämtlichen Medien und auch im Deutschen Bundestag das Thema Hass ein wichtiges Thema geworden ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ja, der 9. November war ein großer Tag für unser Land. Der 9. November vor 30 Jahren. Es gibt ein anderes Datum, das das Schicksal unseres Landes geprägt hat. Der 9. November vor 81 Jahren, im Jahr 1938. Auch da geschah etwas in der Nacht vom 9. auf den 10. November. In Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei brannten die Synagogen, auch in Remagen. Gestern versammelte sich ein kleiner Haufen von Menschen aus Remagen und Umgebung genau dort, 10 Meter entfernt von dem Ort, wo bis zum 9. November 1938 noch die Synagoge von Remagen gestanden hat. Es gibt auch Stolpersteine, 8 Stolpersteine an den Häusern, in denen jüdische Familien wohnten, die teilweise ermordet, teilweise vertrieben oder in ein KZ geliefert wurden. Heute gibt es noch eine jüdische Familie in Remagen, soweit ich weiß. Organisierte Schlägertrupps, immer nach dem gleichen Muster, misshandelten, verhafteten, töteten jüdische Menschen. Das war für 7 Jahre das komplette Ende der Meinungsfreiheit und Vielfalt, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, der Religionsfreiheit in Deutschland. In der Reichspogromnacht 1938 vom 9. auf den 10. November wurden hunderte Juden ermordet. Damit begann das Morden der Nationalsozialisten. Der Überlebende des Auschwitzer KZs, Karl Stoiker, sagte: Es waren nicht Hitler oder Himmler, die mich verschleppt, geschlagen und meine Familie erschossen haben. Es waren der Schuster, der Milchmann, der Nachbar, die eine Uniform bekamen und dann glaubten, sie seien die Herrenrasse. Damals sagte man: Nie wieder. Aber heute erleben wir wieder Hass. Mitten in Deutschland. Ich verfolge, das habt ihr schon gemerkt, an einem anderen Sonntag die Artikel der Jüdischen Allgemeinen, des offiziellen Mediums des Zentralrates der Juden in Deutschland, die immer wieder davon berichten, wie die Übergriffe gegen Juden in Deutschland in den letzten Wochen und Monaten zugenommen haben. Übergriffe in der Regel durch rechtsradikale Deutsche, nicht, wie es eine bestimmte Partei zu behaupten versucht, durch Islamisten. Hass ist wieder in. Morddrohungen gegen die grünen Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir füllten in den letzten Tagen die Schlagzeilen. Auch Politiker der ganz und gar nicht grünenfreundlichen CSU äußerten sich entsetzt. So sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, die hässlichen Drohungen mutmaßlicher Rechtsextremisten gegen Herrn Özdemir und Frau Roth sind unsäglich und ein Angriff auf die freiheitliche Demokratie insgesamt. Die Folie, die wir gerade gesehen haben, bei der hatte ich mich eben entschlossen, sie nur ganz schnell vorbeizudrücken, wegen des Textes, den ich eigentlich gar nicht jemandem zumuten wollte. Michael Roth, Bundestagsabgeordneter aus Bad Hersfeld und Staatsminister im Auswärtigen Amt, hat am vergangenen Montag auf Twitter, und hast du es jetzt doch wieder eingestellt? Danke. Ich hab's hier. Auf Twitter und Facebook das Foto einer fast 2 Wochen alten E-Mail des Absenders KDGU, wohl eine Abkürzung, veröffentlicht. Darin werden ihm und seinen Angestellten Verletzungen mit einem scharfen Messer angedroht. Roth stehe auf einer Abschussliste, schreibt der Autor der Mail. Der Leipziger Oberbürgermeister und Präsident, das kommt dann gleich, was ihr jetzt da seht, des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, sprach im ARD-Mittagsmagazin im Juni 2019 von einem flächendeckenden Problem. In ganz Deutschland beobachten wir das, von Aachen bis Görlitz, dass versucht wird, Kommunalpolitiker und Politikerinnen, ehrenamtliche Kreisräte, Stadträte zu beeinflussen, zu mobben, zu haten. Hasserfüllte Kommentare gibt es auch gegen Benignan Munsi, die zum diesjährigen Christkindl beim Nürnberger Christkindlmarkt gewählt wurde. Nicht alle werden das kennen, das ist einer der weltweit bekanntesten Weihnachtsmärkte Und das Christkindl ist immer eine Person, die gewählt wird, die Eröffnungsrede dort in einer Art Engelverkleidung hält und dabei, je nachdem wer es ist, durchaus, auch wenn diese Darstellung des Christkindls sicherlich etwas ist, über die man diskutieren kann, durchaus christliche Punkte setzt. So auch diejenige, die es dieses Jahr macht. Sie wird angegriffen, weil sie nicht deutsch ist und weil sie nicht blond ist. Man gewinnt den Eindruck, dass immer mehr Menschen ein anderes Denken, ein anderes Aussehen, alles, was anders ist als ihre Wahrnehmung von richtig und schön, Hass erzeugt. Auch vor 2000 Jahren erlebten Menschen unbändigen Hass. Der Wanderprediger Jesus, der durch Israel zog, wurde durch die Initiative von Menschen, denen er religiös unliebsam war, ans Kreuz genagelt. Viele seiner Nachfolger wurden brutal ermordet, teilweise zur allgemeinen Volksbelustigung in großen Stadien, wo sie lebendig den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Jesus sprach über Feinde und über den Umgang mit ihnen. Und hier seine Worte aus dem Lukasevangelium. Er sagt: Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie er es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Mit diesen Worten erklärt uns Jesus, wie diejenigen, die in seiner Nachfolge stehen, umgehen sollten mit ihren Mitmenschen. Er stellt sehr deutlich gegen allen Hass, der ihm selber entgegenschlug, der später seinen Leuten entgegenschlug, die Liebe. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Da schlägt Jesus mit seiner Liebe voll zu. Etwas Unpopuläreres als diese Worte kann es gar nicht geben. Und wenn ich in die sozialen Medien hineinschaue, habe ich den Eindruck, vor allen Dingen heute. Liebt eure Feinde. Er fordert auf, einander zu lieben. Gut, Liebe in den eigenen Reihen, Gemeinschaft erleben, füreinander da sein, auch das fällt manchmal schwer. Auch eine christliche Gemeinde besteht ja aus Menschen, von denen manche nicht ganz einfach sind. Viele Pastoren zum Beispiel. Aber Feinde, die sich gezielt gegen einen stellen, vielleicht auch die, die gegen einen persönlich hetzen und angreifen. Ich habe in den sozialen Medien einen Weg, auf dem ich mich da manchmal wehren muss. Da kann man jemanden blocken. Dann liest man nicht mehr, was er schreibt. Aber das geht nicht immer. Und es ist auch nicht immer der beste Weg. Die lieben, die einem das Leben schwer machen und manchmal sogar zerstören. Da müssen wir natürlich erst einmal klären, was denn eigentlich mit Liebe gemeint ist. Denn eigentlich ist Liebe ja etwas von den Handlungen, vielleicht auch von den Gefühlen, je nachdem, wie man sie eben versteht, die man überhaupt nicht befehlen kann. Man hat das in früherer Geschichte bis hinein ins 19. Jahrhundert, insbesondere in Adelshäusern, immer mal wieder versucht, dass man einfach Kinder miteinander verheiratet hat und die hatten sich dann, ja, vielleicht nicht zu lieben, aber doch irgendwie noch miteinander klarzukommen. Gut, dass diese Zeiten zumindest in unserem Lande vorbei sind. Jesus fordert auf, das Prinzip der bloßen gegenseitigen Liebe, ich liebe den, der mich liebt, zu durchbrechen. Auch die zu lieben, von denen man nicht geliebt wird. Liebt auch die, die nicht dazugehören. Wenn ihr euch wie Kinder eures Vaters im Himmel verhaltet, schließt ihr niemanden von eurer Liebe aus. Diese Liebe, von der Jesus spricht, wird durch das griechische Wort Agape beschrieben. Agape ist keine Liebe, die es mit Gefühl zu tun hat. Dafür hat die griechische Sprache andere Worte. Wir sind im Deutschen ja ein bisschen zurückhaltend mit Menge an Worten. Die griechische Sprache kennt da schon mehr. Agape ist eine Liebe, die ich aus einer Entscheidung heraus leben will. Ich entscheide mich dafür, dem anderen Gutes zu tun. Ich entscheide mich dafür, dem anderen so entgegenzutreten, als wäre es ein Mensch, den ich auch mit meinen Gefühlen liebe. Ich muss keine Gefühle für meinen Feind empfinden. Keine Hassgefühle, aber auch keine Liebesgefühle. Aber ich darf mich entscheiden, diesen Menschen ebenfalls als einen zu erkennen, der das Geschöpf Gottes ist und der von dem himmlischen Vater, von dem ich behaupte, dass ich ihm vertraue, auch geliebt wird. Wenn ihr euch wie Kinder eures Vaters im Himmel verhaltet, sagt Jesus, schließt ihr niemanden von eurer Liebe aus. Das Gebot Jesu, die Feinde zu lieben, verbietet den Hass. Liebe hat nichts damit zu tun, alles richtig zu finden, was der andere tut. Liebe, auch in Familien, bei Eltern, hat auch manchmal damit zu tun, dem anderen deutlich zu machen, dass er einen gänzlich falschen Weg geht. Deswegen ist es gut, dagegen anzugehen, wenn Menschen dabei sind, unser Land zu ruinieren. Ich erinnere mich als Kölner daran, dass wir schon in den 80er Jahren dafür eine Sammlung vor allen Dingen von Musikern hatten, die sich zusammentaten und, man entschuldige mir meine Sprache, eben in reinstem Rheinisch sagten, Arsch, Hut, Zänge auseinander. Redet. Steht auf, ja, ich muss das übersetzen für die Kieler und so. Also in reinstem vornehmen Hochdeutsch würde das heißen, steht auf und macht den Mund auf. Im Rheinischen Arsch, Hut, Zänge auseinander. Ja, okay, man versteht mich, hoffe ich. Ich kann es aber leider nicht in Farsi und Russisch übersetzen. Das dürfte schwierig sein. In Israel gab es zur Zeit Jesu eine Bewegung, die man Zeloten nannte. Im Jahre 6 nach Christus wurde diese paramilitärische Widerstandsbewegung der Juden gegen die römische Besatzung von Judas dem Galiläer, der hat nichts mit dem späteren Jünger Jesu zu tun, und einem Priester mit Namen Zadok gegründet. Im jüdischen Krieg fielen bei der Eroberung Jerusalems 70 nach Christus durch römische Legionäre viele von diesen Zeloten. Die letzten Aufständischen, die sich nach dem Fall der Stadt in die Bergfestung Massada zurückgezogen hatten, konnten sich noch bis 73 nach Christus den römischen Legionen entgegensetzen. Als sie erkannten, dass ihr Widerstand nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, beschlossen sie gemäß der Überlieferung, als freie Bürger aus dem Leben zu scheiden, töteten alle anwesenden Frauen und Kinder und warfen das Los, um zu bestimmen, wer die Pflicht habe, seine Kameraden in den Tod zu befördern. Diese Leute waren Fanatiker, die Hass, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, gegen die Besatzer ausübten. In Matthäus 5, Vers 43 sagt Jesus: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Er zitiert mit diesen Worten aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, und ergänzt das dort Gesagte: Du sollst deine Mitmenschen lieben durch die Tradition und du sollst deine Feinde hassen. So sagte man das. Der Zusatz steht aber nicht im Alten Testament. Das ist eine Erfindung, man könnte sagen, aus dem späteren Volksmund. So passte es einfach vielen besser. Und so basteln sich auch heute Menschen etwas zurecht. Wenn von Liebe untereinander die Rede ist, dann sagen sie, meint das die Christen, aber doch nicht die anderen. Nein, die Bibel redet von etwas anderem. Jesus fügt auch dort hinzu: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also, du sollst deinen Mitmenschen lieben. Und um es ganz deutlich zu machen, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Gottes Werte sind eindeutig in Bezug auf unsere Mitmenschen. Das hatte der Volksmund relativiert, auch damals in Israel. Das geht doch nicht, so pauschal unsere Mitmenschen zu lieben. Diese Umwandlung der Werte Gottes wurde immer wieder versucht und oft genug sogar unter ganz frommem Deckmantel. So begründeten Christen immer wieder, auch bis ins 20. Jahrhundert, Antisemitismus mit angeblich unveränderlichen Eigenschaften der Juden, die oft auch gleichbleibend bezeichnet und dargestellt werden. Im Mittelalter wurden Juden, auch in der Neuzeit noch, als Brunnenvergifter, Ritualmörder und Wucherer bezeichnet. Seit der Zeit der Aufklärung als Parasiten, Ausbeuter, Verschwörer und heimliche Weltherrscher. Manche kennen noch diese Mär aus der Nazizeit von der jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung. Diejenigen, die immer als die angeblichen Verursacher aller möglichen negativen Fehlentwicklungen und menschengemachten Katastrophen waren. So wurde begründet, warum sie nicht unter die zu Liebenden fallen, denn sie sind doch böse. Parallelen zu anderen Formen der Ausgrenzung in unserer heutigen Zeit gibt es da selbstverständlich auch. Jesus stellt klar, es darf keine Ausgrenzungen geben. Du sollst deine Mitmenschen lieben. Nein, keine Ausnahme, auch die Feinde. Jesus fordert uns auf, Liebe zu leben. Er beschreibt das, was er unter Feindesliebe versteht, eben nicht mit Emotionen, die man gegenüber dem anderen haben soll. Er sagt, wie wir es tun sollen. Er sagt, tut denen, die euch hassen, Gutes. Überlegt mal, wer euch hasst. Tut ihr oder ihm etwas Gutes. Die Christen waren in der antiken Gesellschaft ein Ärgernis, weil sie ihre diakonische Arbeit schon im ersten und zweiten Jahrhundert über die Grenzen der christlichen Gemeinden hinaus taten, weil sie sich nicht nur, wie zu erwarten war, für Christen einsetzten, sondern auch für die sogenannten Heiden. Sie lebten, was Jesus ihnen gemäß dem Matthäusevangelium, nachzulesen im 25. Kapitel dieses Evangeliums, gesagt hatte. Sie gaben Hungrigen zu essen. Sie gaben Durstigen zu trinken. Sie nahmen Migranten auf. Sie sorgten für Kleidung. Sie kümmerten sich um Kranke und Gefängnisinsassen. Sie übten Liebe. Und die Heiden schimpften auf die Christen, die sich sogar um ihre eigenen Leute, die Not litten, kümmerten. Diejenigen, die euch verfluchen, sagt Jesus, die sollt ihr segnen. Bereits die deutschen Übersetzungen dieses Verses zeigen ein weites Spektrum der Übersetzung des hebräischen Wortes Barach. Segnen wird es hier übersetzt. Und auch des dazugehörigen Substantivs. Fruchtbarkeit, Lebenskraft, Fülle verleihen, gut reden, rühmen, preisen, danken, jemandem Gutes sagen. All das sind Übersetzungen, die wir finden. Als Grundbedeutung für segnen kann man eigentlich das Wort beachten ansehen oder sich zuwenden. Wendet euch denjenigen zu, die euch verfluchen. Beachtet sie. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, bei irgendeinem Geschäft und stehe an der Kasse. Und inzwischen ist es ja so, dass die Herren und Damen, die dort sitzen, eine gute Schulung bekommen haben und wissen, dass sie freundlich sein sollen. Und sagen dann vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Und ich lerne immer mehr, diesen Menschen dann auch ins Gesicht zu schauen, sie zu beachten. Man ist da ja schon so dran gewöhnt, dass man eigentlich nur noch auf den Einkauf und das Geld guckt, was man zurückbekommt, vielleicht auf den Kassenbon, ob die alles richtig gemacht haben. Ich habe da eine Person, da muss ich sehr genau kontrollieren, ob alles stimmt, was draufsteht. Aber ich schaue sie an und sage, das wünsche ich Ihnen auch, danke ebenfalls. Beachtet sie. Wie oft geschieht es uns, dass wir Menschen überhaupt nicht beachten? Vielleicht auch gerade die, von denen wir wissen, die mögen uns nicht. Gehen an ihnen vorbei, sehen sie gar nicht an, wechseln vielleicht sogar die Straßenseite, damit wir bloß nicht guten Tag sagen müssen. Jesus verstärkt das noch mit den Worten, wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Beachtung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Wenn ihr denen leiht, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten, dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jesus fordert von seinen Leuten das Gegenteil von Kampf. Er stellt die Welt auf den Kopf. Wir haben die Aufgabe, den Vater abzubilden, der gütig gegen die Undankbaren und Bösen ist, der sogar bereit ist, seine Feinde willkommen zu heißen. Denn wenn Gott das von uns fordert, dann ist das ja sein Wesen. Das ist vielleicht ein Wort auch für diejenigen, die sagen, oh, ich habe mich in meinem Leben sehr lange gegen Gott gestellt. Gott liebt auch seine Feinde. Du bist bei ihm willkommen. Du darfst zu ihm kommen, so wie damals in der frühchristlichen Zeit einer der größten christlichen Theologen Paulus war, der die Christen verfolgt und ermordet hat, bevor er selber Jesus begegnete. Auch er war bei Gott willkommen. Denn bei Gott sind alle willkommen. Egal, wie du jetzt über ihn denkst, egal, wie du früher einmal über ihn gedacht hast, er liebt auch seine Feinde. Wenn euch jemand für etwas Böses tut, sagt Jesus, dann betet für ihn. Es gibt ja manchmal so uralte Geschichten, die lange her sind und eigentlich nicht so von Bedeutung zu sein schienen, die bleiben in einem hängen. Bei mir ist das eine Geschichte aus den 70er Jahren. Lange her, so alt bin ich schon, ja, ich habe in den 70er Jahren schon gelebt, schon lange gelebt. Und ich habe in Köln gelebt, gerne dort gelebt. Ich bin in den 70er Jahren in Köln Christ geworden. Und wir hatten mitten im Stadtzentrum eine christliche Teestubenarbeit, so nannte man das damals. Und sind dann auch immer durch die Kölner Fußgängerzone, die Hohe Straße und die Schildergasse gezogen und haben Menschen zu unseren Veranstaltungen eingeladen. Und eines Tages ging ich da so siegesgewiss auf eine Truppe von Menschen zu, die mich ganz grimmig anstarrten. Und dann schnappte mich einer und drohte mir an, mir einen Kinnhaken zu versetzen und mich auch ansonsten zu verprügeln. Die Situation kannte ich noch nicht. Ich hatte auch nie trainiert, wie ich in solchen Situationen reagieren würde. Ich war damals vielleicht 16 Jahre alt oder so, ja. Ist schon hohes Alter für manche, aber man weiß da noch nicht alles. In diesem Moment wusste ich, ich bin nicht allein. Der Gott, der diese Menschen liebt, ist auch bei mir. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ich da in meinen Gedanken Gott gesagt habe, aber ich wusste, dass ich diesen Menschen sagen konnte, schlagt ruhig zu, aber ich darf euch sagen, Jesus liebt euch. Die waren so platt, die haben mich nicht verprügelt. Wir haben, glaube ich, nicht mehr so sehr lange miteinander geredet, aber dafür ist es jetzt wirklich zu lange her. Da ist dann mit 63 doch die Erinnerung ein bisschen zu schlecht vorhanden. Ja, aber ich merkte, Gott ist da und er ist derjenige, der mich fähig macht, Menschen, die mir ihren Hass sehr deutlich zeigen, mit Liebe entgegenzutreten. Das bin nicht ich. Dieses Ereignis, ich weiß gar nicht warum, ist in meinem Kopf hängen geblieben. Wahrscheinlich, weil es irgendwo eine prägende Erfahrung war. Jesus sagt, schlägt dich jemand, die haben es ja dann noch nicht mal getan, dann biete ihm an, dich nochmal auf die andere Seite zu schlagen. Wenn einer dir etwas abnehmen will, gib ihm noch mehr. Sicherlich kann man dazu eine ganze Menge sagen. Ja, das ist, es gibt auch da Dinge, wo ich sagen würde, man muss sich so verhalten, dass es helfen kann, diesem Menschen gegenüber. Ich würde nicht jeden, der kommt und sagt, gib mir was, das Doppelte geben. Da gibt es auch gute Gründe für. Aber die grundsätzliche Haltung, die Jesus hier beschreibt, ist die, die erwartet wird. Behandelt andere Menschen nicht nur gut, sondern so, wie ihr behandelt werden möchtet. Wenn ich der wäre, wenn ich in seiner Situation wäre, wenn ich so leben müsste wie er, wenn ich die Biografie hätte, die sie oder er hat, wie würde ich dann gerne behandelt werden? Nicht ich als reicher Mitteleuropäer, dem es immer gut gegangen ist, der vielleicht mal eine Tracht Prügel bekommen hat oder so, aber sonst ist alles schön und ich kann immer wunderbaren Urlaub machen. Ich würde mich jetzt so und so verhalten, sondern wie würde ich es haben wollen, wenn ich diese Person wäre? Dazu fordert Jesus uns auf. Liebt alle Menschen. Menschen zu lieben heißt auch für sie zu beten, sagt Jesus. Das zeigte sich zum Beispiel bei der sogenannten friedlichen Revolution oder auch Revolution der Kerzen genannt, die gestern vor 30 Jahren zum Sturz der Mauer führte. Sie begann mit Friedensgebeten in der Leipziger Nikolaikirche, die schon 1982 begonnen hatten. Der zweite von links in diesem Bild, was ist das jetzt? Was habe ich denn da ausgelassen? Der zweite von links in diesem Bild ist Günter Johansen. Geboren 1950 in Leipzig, er war Jugenddiakon im Leipziger Kirchenkreis Ost und initiierte das Montagsfriedensgebet 1982 als Dauereinrichtung. Dieses Bild ist aus dem Jahr 2014. Der hat da noch anders ausgesehen. Mit der jungen Gemeinde zusammen in Leipzig-Probstheida. Ende 1988 begann die Besucherzahl aufgrund der verstärkten gesellschaftlichen Debatte weiter zu steigen. Die Friedensgebete bekamen erhebliche politische Relevanz. Christian Führer, damals der Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche, schreibt über den 9. Oktober, also noch einen Monat vor den Ereignissen des 9. November, der gewaltige Ruf aller hatte sich im Friedensgebet des 9. Oktober in Leipzig gebündelt. Die darauf folgende Demonstration sollte das System grundlegend aus den Angeln heben. Denke ich an den Abend zurück, dann sind es die Bibelworte aus dem Lobgesang der Maria, der jungen Mutter von Jesus, die mir in den Sinn kommen. Er hat Großes an mir getan, der mächtig ist und dessen Name heilig ist. Er zerstreut alle, die in ihrem Herzen hochmütig sind. Die Hungernden sättigt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Und er schreibt, bei diesem Friedensgebet vernahmen die Stasi, der Staatssicherheitsdienst, und die Genossen das Evangelium von Jesus. Sie kannten Jesus nicht. Sie konnten nichts mit der Kirche anfangen, in der sie saßen. Sie saßen ja als Spitzel da. Aber sie erfuhren von Jesus. Der sagte, selig sind die Armen und nicht wer Geld hat, ist glücklich. Der sagte, liebe deine Feinde und nicht nieder mit dem Gegner. Der sagte, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein und nicht, es bleibt alles beim Alten. Der sagte, wer sein Leben einsetzt und verliert, der wird es gewinnen und nicht seid schön vorsichtig. Der sagte, ihr seid das Salz. Und nicht, ihr seid die Creme. Das mutige gesellschaftliche Handeln der Christen war immer auch ein Zeugnis für das Evangelium. Das Evangelium stand natürlich nicht im Vordergrund bei den 70.000 Menschen, die schon an diesem 9. Oktober 89, wovon hier die Rede war, in Leipzig mitdemonstrierten. Die wenigsten von ihnen werden Christen gewesen sein. Aber das Gebet der Christen hatte eine Welle in Bewegung gesetzt, die dann weiterging. Horst Sindermann, Mitglied im Zentralkomitee der SED, der damaligen Einheitspartei in der DDR, der 1961 für die Berliner Mauer den Begriff antifaschistischer Schutzwall prägte und bis 1989 der Präsident der Volkskammer der DDR war, soll damals gesagt haben, wir hatten alles geplant. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Jesus fordert dazu auf, seid barmherzig. Und er fragt uns, welches Maß wir an uns anlegen. Ich weiß leider nicht. Ach doch, das ist das, was ich jetzt sage, in Arabisch und Russisch oder in Ukrainisch, sorry. Er sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Wenn du einem Menschen begegnest, bemühe dich, deinen Kopf frei zu machen, frei von all den Vorurteilen, die du vielleicht mit dir bringst, frei von dem, was du über ihn weißt, worüber du dich geärgert hast, vielleicht zu Recht. Aber das Entscheidende ist, dass du weißt, ich begegne einem Menschen, der von Gott geliebt ist. Und ich bin für diesen Menschen Gottes Liebesbotschafter. Jesus ermutigt uns, anders zu sein. Er erwartet von denen, die sagen, ich folge Jesus nach, dass sie nicht bei allen Formen des Hasses mitmachen, sondern aufstehen auch für die Menschen, mit deren Denken, Lebenswandel und Überzeugungen sie nicht übereinstimmen. Denn als Geschöpfe Gottes haben alle Menschen Liebe verdient. Und mancher verändert sich durch die Begegnung mit Gottes Liebe. Das gilt ja auch für dich. Vielleicht hast du dich schon verändert durch die Begegnung mit Gottes Liebe. Vielleicht kannst du dich noch verändern durch die Begegnung mit Gottes Liebe. Amen.